Hast du Lust auf noch mehr spannende Geschichten? Dann lade dir jetzt die Podimo-App in deinem App-Store runter und hör dir die besten True-Crime-Formate in voller Länge an. Zum Weiterhören einfach auf podimo.de/ungelöst gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. PODIMO, wo True Crime zu Hause ist.
Hi, hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Podimo. Die Bowman-Kinder, Teil 1. Von Zeit zu Zeit geschehen Dinge, welche die Gesellschaft nicht nur bewegen, sondern sie für immer verändern. Manchmal sind es Riesenereignisse und Katastrophen, manchmal aber auch einzelne Schicksale, deren Folgen trotzdem lange nachwirken. Ich denke natürlich an Dinge wie den 11. September, aber auch an Fälle wie den von Natascha Kampusch oder Madeleine McCain, die sich im Bewusstsein der Allgemeinheit fest verankert haben. Oft ist es die Angst, dass uns auch sowas passieren könnte, die uns hierbei nicht loslässt. Ganz besonders, wenn es um die Unschuldigsten und Wehrlosesten unter uns geht. Um unsere Kinder. So auch in der Geschichte, von der ich hier erzählen möchte. Sie hat nicht nur ein Land in Angst und Unsicherheit gestürzt, sie hat zu ihrer Zeit die ganze Welt bewegt. Es ist die Geschichte vom Verschwinden der Bowman-Kinder. Es ist das Jahr 1966. Die Bowman-Familie lebt in einer Idylle. Jim Bowman ist Leinenwarenvertreter und oft in der Umgebung unterwegs, um sich mit Kunden zu treffen. Seine Frau Nancy ist zu Hause und kümmert sich um ihre drei Kinder. Das Ehepaar lebt schon seit einer Weile in Adelaide in Südaustralien. Hier ist im September 1956 ihr erstes Kind Jane zur Welt gekommen. Es folgte ihre zweite Tochter Arna im November 1958 und schließlich ihr Sohn Grant im Juli 1961. Die fünf Bowmans wohnen in einem kleinen, gemütlichen Haus in Somerton Park, einem Viertel am Stadtrand von Adelaide. Eingefleischten True-Crime-Fans ist Somerton vielleicht ein Begriff. Hier wurde 1948 die unidentifizierte Leiche eines Mannes gefunden, in einem Fall, der als Tamam Shat in die Geschichte einging. Davon aber vielleicht ein andermal. Somerton Park ist der perfekte Ort, um eine Familie zu gründen. Es liegt abseits vom hektischen Stadtzentrum und nur Minuten vom Strand entfernt. Den Bowmans geht es gut hier. 1966 ist ihre älteste Tochter Jane 9 Jahre alt. Sie wird langsam selbstständig. Jim und Nancy vertrauen ihr. Und ab und zu gehen die drei Kinder alleine zum Strand, angeführt von der großen Schwester Jane. Mit Arna und Grant im Schlepptau steigt Jane in den Bus, der sie direkt zum Strand bringt. Was soll schon passieren? Klar haben Jim und Nancy von üblen Dingen gehört, die Leuten zugestoßen sind. Die passieren aber immer anderswo. Nicht hier im friedlichen Somerton. Der Sommer in Australien ist heiß. Die Temperaturen erreichen oft 40 Grad. Da ist es nur verständlich, dass sich die Kinder im Wasser abkühlen wollen. Wochenlang steigen Jane, Arna und Grant Tag für Tag in den Bus, gehen zum Strand, springen ins Wasser und kommen ein paar Stunden später mit demselben Bus wieder nach Hause. Jim und Nancy finden es gut, dass sich die drei auch außerhalb der Schule mit anderen Kindern treffen. Und überhaupt, die Bewegung kann ihnen nur guttun. Arna witzelt anscheinend oft, Jane hätte einen Freund, der am Strand auf sie wartet. Nichts als kindische Spielereien, denken sich die Eltern. Eine 7-Jährige, die ihre große Schwester triezt. Am 25. Januar, also mitten im australischen Hochsommer, begleitet Jim seine drei Kinder auf einem ihrer Strandausflüge. Von da wird er gleich weiterfahren. Er muss auf Geschäftsreise und wird die nächsten paar Tage fort sein. Als er sich von den Kindern verabschiedet, sagt der vierjährige Grant:
Keine Sorge, Daddy, wir passen schon auf.
Der nächste Tag, der 26. Januar 1966, ist Australia Day, der australische Nationalfeiertag. Die Sonne scheint und es ist heiß. Als die Kinder fragen, ob sie zum Strand dürfen, überlegt Nancy keine Sekunde. Die drei sollen ruhig für eine Weile aus dem Haus und sich austoben. Und sie selbst hätte dann Zeit, einer Freundin einen kurzen Besuch abzustatten. Sie gibt den Kindern ein bisschen Kleingeld mit, damit sie sich was zu naschen kaufen können, und schickt sie los zum Bus, der sie wie immer zum Strand bringen wird. Die Bushaltestelle liegt keine 50 Meter von der Haustür entfernt. Es ist etwa 10 nach 10, als die drei in den Bus steigen. Das bestätigt nicht nur der Busfahrer, sondern auch eine Frau, die die drei Kinder bemerkt. Sie sieht, dass das älteste Mädchen ein Buch in der Hand hält. Es ist Little Women, eines von Janes Lieblingsbüchern. Die Frau erinnert sich später auch noch daran, was die drei anhatten. Ihre Aussage ist also glaubwürdig. Um etwa 10.15 Uhr fährt der Bus los. Die Route bringt die Kinder ins Viertel Glen Elg, zum selben Strandabschnitt, wo sie immerhin fahren. Was genau in der nächsten Stunde passiert, ist nicht sicher. Tom Patterson, der Postbote, der die drei gut kennt, erinnert sich später:
Ich habe sie auf dem kurzen Stück von der Bushaltestelle an der Hauptstraße in Richtung Strand laufen sehen. Die Kinder kommen hier fast jeden Tag vorbei, also habe ich mir nichts dabei gedacht.
Darum kann er sich später auch nicht mehr erinnern, wann genau das war. Zuerst sagt er aus, das sei am Morgen gewesen, aber später ist er sich nicht mehr sicher. Denn vielleicht hat er die drei auch erst am Nachmittag gesichtet. Um etwa 11 Uhr sieht eine ältere Frau, die auf einer Bank vor dem Segelclub Holdfast sitzt, wie sich die drei Kinder von einem Sprinkler am Collie Reserve bespritzen lassen. Collie Reserve ist eine große Wiese, nur eine Häuserreihe vom Strand entfernt. Dass die Kinder hier herumtoben, ist ebenfalls nichts Ungewöhnliches. Seit ihrer Abfahrt sind also etwa 45 Minuten vergangen. Es gibt mehrere Zeugen, die später aussagen, sie hätten die Kinder am Strand gesehen. Der Strand zieht nicht nur Anwohner an, sondern auch zahlreiche Touristen und Leute aus anderen Stadtteilen. Es lässt sich also unmöglich feststellen, wer genau sich hier sonst noch aufhält. Die Rentnerin, die die Kinder beim Sprinkler gesehen hat, bemerkt anscheinend auch einen jungen Mann in blauer Badehose, der sie dabei beobachtet.
Zuerst hat der Mann bäuchlings im Gras gelegen, aber wenig später hat er die drei angesprochen und mit ihnen gespielt.
Mindestens drei andere Zeugen berichten dasselbe. Sie sagen, der Mann sei um die 30, etwa 1,85 groß, schlank, mit schmalem Gesicht und blonden Haaren. Er hätte eine blaue Badehose angehabt und hätte die drei Bowman-Kinder ein paar Minuten lang beobachtet, bevor er sich annäherte. Seitdem gehört dieser Mann zum engsten Kreis der Verdächtigen. Aber seine Identität ist bis heute unbekannt. Es gibt viele Theorien darüber, wer er sein könnte. Womöglich ist er Janes ominöser Freund, von dem Arna zu Hause erzählt hat. Das würde bedeuten, dass er sich tagelang, vielleicht sogar wochenlang Zeit gelassen hat, um sich mit den Kindern anzufreunden. Schließlich werden die Kinder gesehen, wie sie den Strand in Gesellschaft dieses unbekannten Mannes verlassen. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass sie gesehen werden. Etwa eine halbe Stunde später werden sie bei der Konditorei Wenzel's Cake Shop gesehen, ein paar hundert Meter die Straße hoch. Gemäß Zeugenaussagen ist das irgendwann zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr. Angeblich kaufen sich die drei Kinder Süßigkeiten, aber auch eine Fleischpastete. Sie bezahlen dafür mit einer 1-Pfund-Note. Was ein paar Fragen aufwirft. Erstens: Für wen kaufen Sie die Pastete? Ihre Eltern sagen, die Kinder hätten sowas niemals für sich selbst gekauft. Ihr Taschengeld hätten sie für Süßigkeiten ausgegeben und sicher nicht für eine Fleischpastete. Und zweitens, wo haben sie das Geld her? Nancy Beaumont erinnert sich, dass sie den Kindern nur Kleingeld mitgegeben hat. 8 Schilling und 6 Pence, um genau zu sein. Ein Pfund ist fast 3-mal so viel.
Ich hätte meinen Kindern nie so viel Geld mitgegeben. Nur genug, damit sie sich 3 Fahrkarten und ein paar Leckereien kaufen könnten.
Das Geld muss ihnen also jemand anderes gegeben haben. Höchstwahrscheinlich der Mann vom Strand, für den wohl auch die Fleischpastete bestimmt ist. Den Laden betritt der Mann aber nicht. Also ist unklar, wo er sich währenddessen aufhält. Aber eins ist klar. Wenn er den Kindern nichts antun wollte, dann hätte er sich nichts daraus gemacht, sich mit ihnen blicken zu lassen. Er muss wohl irgendwo draußen auf die 3 gewartet haben. Es gibt noch weitere Zeugenaussagen von dem Tag, die nichts Gutes ahnen lassen. Anscheinend hat der Mann vom Strand den Kindern beim Anziehen geholfen, nachdem sie sich von dem Rasensprenger am Collie Reserve nass spritzen ließen. Die Zeugen sagen, sie hätten das zwar etwas merkwürdig gefunden, aber sie vermuteten, der Mann sei wohl ein Verwandter. Die Kinder hätten zumindest nicht den Eindruck gemacht, als fühlten sie sich dabei irgendwie unwohl. Das passt nicht zum Bild, das Nancy Beaumont von ihren Kindern zeichnet. Besonders von Jane. Nancy sagt, ihre Tochter sei immer schüchtern gewesen. Die 9-Jährige hätte sich bestimmt nicht einfach so von einem wildfremden Mann beim Anziehen helfen lassen. Neben der Rentnerin auf der Parkbank, die das Geschehen auf dem Rasen beobachtet, sitzt noch ein weiteres Paar. 2 Großeltern, die auf ihre Enkeltochter warten. Sie berichten, der Mann hätte sie angesprochen und gefragt, ob jemand seine Sachen angefasst hätte, während er weg war. Ihm sei Geld gestohlen worden. Kurz danach hätte er damit angefangen, die Kinder anzuziehen. Sie erzählen auch, er hätte sich dabei Zeit gelassen, als hätte er es genossen. Das ist das letzte Mal, dass die Beaumont-Kinder gesehen werden. Nancy Beaumont erwartet ihre Kinder bereits zu Hause. Sie hat ihnen gesagt, sie sollen mit dem Mittagsbus wieder nach Hause kommen. Sie selbst ist vor kurzem von ihrem Besuch zurückgekommen und hat etwas zu essen gemacht. Aber dann sieht sie durchs Fenster, wie der Bus ankommt, kurz anhält und weiterfährt, ohne dass die Kinder ausgestiegen wären. Sie denkt sich, die 3 hätten wohl den Bus verpasst, dann würden sie wohl den nächsten Bus nehmen in 1 oder 2 Stunden. Oder vielleicht kommen sie in der Zwischenzeit auch zu Fuß nach Hause. Vom Haus zum Strand sind es knapp 3 Kilometer, es wäre nicht das erste Mal. Also kein Grund zur Panik. Hier sieht man den krassen Unterschied zwischen der Welt vor 50 Jahren und der von heute. Es gibt wenige Leute, die ihre Kinder heute derart entspannt und unbeaufsichtigt an der langen Leine lassen. Schon gar nicht in einer Großstadt wie Adelaide, die 1966 um die 700.000 Einwohner zählt. Und wenn die Sprösslinge nicht zur abgemachten Zeit wieder zurück sind, dann würde wohl niemand einfach mit den Schultern zucken und abwarten. Aber in der Vorstadt-Idylle der 60er zwischen Somerton Park und Glen Elg macht man sich über sowas keine Sorgen. In den darauffolgenden Stunden werden die Kinder möglicherweise noch 2-mal gesehen. Aber diese Berichte wurden von Seiten der Polizei nie bestätigt. Da wäre zum einen die Aussage des Postboten Tom Patterson, der zuerst sagt, er hätte die Kinder am Vormittag gesehen, dann aber seine Aussage ändert und sagt, es sei am frühen Nachmittag gewesen. Das könnte in etwa in die Zeit passen, nachdem die Kinder den Bus verpasst und sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht haben. Aber anhand seiner täglichen Route hätte das irgendwann zwischen 13.45 Uhr und 15 Uhr sein müssen. Aber die Lücke seit der letzten definitiven Sichtung ist zu groß, also hat er sie wohl doch am Vormittag gesehen. Eine Theorie, die die Verwirrung des Postboten erklären könnte, ist die Tatsache, dass an einem Nationalfeiertag wie dem Australia Day normalerweise keine Post ausgetragen wird. Es wäre möglich, dass Tom Patterson den Tag frei hatte und gar nicht auf seine Postroute ging. Dann hätte er die Kinder zu irgendeinem Zeitpunkt sehen können, als er an seinem freien Tag draußen unterwegs war. Die zweite Person, die angibt, die Kinder gesehen zu haben, ist ein Tourist aus Broken Hill. Der Mann war auch am Strand in Glenelg und sagt, er hätte gesehen, wie die drei den Strand in Begleitung eines Mannes verließen. Allerdings sagt er, der mutmaßliche Entführer hätte hellbraune Haare gehabt, nicht blonde. Das lässt die Ermittler an seiner Aussage zweifeln. Könnte sein, dass er einfach einen Vater mit seinen drei Kindern gesehen hat und sich dachte, das könnten die vermissten Bowman-Kinder gewesen sein. Nancy Bowman ahnt von all dem noch nichts. Sie ist immer noch daheim und wartet darauf, dass ihre Kinder wieder nach Hause kommen. Es wird 14 Uhr nachmittags, ohne eine Spur von Jane, Arna und Grant. Um etwa 15 Uhr ist ihr Vater Jim Bowman fertig mit der Arbeit und macht sich auf den Heimweg. Er war den ganzen Tag mit seinem Geschäftspartner unterwegs auf Kundenbesuch. Der letzte Termin war in Snowtown, etwa 2 Stunden Autofahrt nördlich von Adelaide. Aber als Jim nach Hause kommt, ist Nancy allein. Sie hat die Kinder weder gesehen, noch etwas von ihnen gehört. Jetzt machen sich die beiden ernsthafte Sorgen. Sie gehen die Straße ab, die von ihrem Haus zum Strand führt. Mehrere Stunden lang gehen sie den ganzen Weg auf und ab. Von den Kindern keine Spur. Auch am Strand finden sie nichts, nicht einmal ein Strandtuch, ein Kleidungsstück oder Janes Buch. Nichts. Um etwa 19.30 Uhr geben sie auf und beschließen, die Polizei zu alarmieren. Es ist jetzt fast 10 Stunden her, seit Jane, Arna und Grant das Haus verlassen haben. Die ganze Nacht bleibt Jim draußen und sucht nach ihnen, während Nancy zu Hause bleibt für den Fall, dass die drei auf einmal doch noch auftauchen. Am nächsten Morgen erklärt die Polizei die Kinder offiziell für vermisst und leitet eine Suchaktion ein. Die Beamten verfolgen den Weg zurück, den die Kinder wahrscheinlich gegangen sind. Als erstes erwägen sie, ob sie im Meer ertrunken sein könnten. Aber am Strand liegen keine ihrer Sachen rum, also scheint das unwahrscheinlich. Dann fangen sie an, die Leute zu befragen, die sich am Strand aufhalten. Und tatsächlich wurden die drei von mehreren Leuten gesehen. All die Zeugenaussagen, von denen ich gerade erzählt habe, werden hier zusammengetragen. So bekommen sie langsam ein Bild davon, was sich abgespielt hat, bevor die Kinder verschwanden. 5 Tage nach dem Verschwinden der Kinder, am 31. Januar, wenden sich Jim und Nancy Bowman per Radio und Fernsehen an die Öffentlichkeit. Und schnell spricht sich das Schicksal dieser Familie in ganz Australien herum. Die Polizei erhält hunderte von Hinweisen, die alle gründlich abgeklärt werden. Keiner davon führt zu etwas. Jeder und jede, die irgendwo, irgendwann mal ein paar Kinder ohne Begleitung von Erwachsenen hat herumschlendern sehen, meldet sich bei den Behörden. Nur für den Fall, dass es etwas mit dem Fall zu tun haben könnte. Das ist zwar gut gemeint, aber die Polizei kosten die zahlreichen Sackgassen wertvolle Zeit, während die echte Spur langsam aber sicher kalt wird. Jede Person im Umfeld der Bowmans wird durchleuchtet. Nachbarn, Angehörige, Familienfreunde und Arbeitskollegen. Der junge Mann mit der blauen Badehose wird fast sofort als Hauptverdächtiger behandelt. Basierend auf den Zeugenaussagen erstellt die Polizei ein Phantombild des Mannes. Wenn du im Internet nach dem Fall suchst, kannst du dir selbst anschauen, wie der Mann ausgesehen hat. Etwa 2 Wochen nach dem Verschwinden von Jane, Arna und Grant bekommt eine Lokalzeitung in Adelaide einen Anruf. Die Telefonistin, die ihn entgegennimmt, sagt später, die Stimme am anderen Ende sei männlich gewesen.
Und sie hatte einen ausländischen Akzent.
Der Mann hätte behauptet, Jane, Arna und Grant in seiner Gewalt zu haben.
Ich will Lösegeld haben,
hätte er mit seinem Akzent gesagt.
Es muss ein gutes Lösegeld sein.
Die Telefonistin versucht, den Anruf an den Chefredakteur der Zeitung weiterzuleiten, aber da hat der Anrufer schon aufgelegt. Es ist unklar, ob die Polizei den Anruf ernst nimmt oder ob sie von Anfang an von einem Streich ausgeht. Leider ist es nicht das erste Mal, dass sich jemand so einen makabren Scherz erlaubt. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Währenddessen geht die Suche nach den Kindern weiter. Beamte grasen jeden Zentimeter der Strände in der Gegend ab. Sie leuchten Grotten aus und suchen Buchten ab, wo die drei vielleicht angespült wurden. Sie finden nichts. 6 Monate vergehen, ohne dass die Ermittlung eine handfeste Spur zutage bringt. Dann geht auf einmal ein neuer Hinweis aus der Bevölkerung ein. Eine Frau behauptet, sie hätte an dem Tag im Januar etwas Seltsames beobachtet. Das Haus neben dem ihren stehe gerade leer, aber in der Nacht, als die Bormans verschwanden, hätte sie gesehen, wie ein Mann mit 3 Kindern im Schlepptau das Haus betrat. 2 Mädchen und ein Junge.
Wenig später ist der Junge wieder aus dem Haus gekommen und ein Stück weit die Straße runtergegangen. Dann ist der Mann aus dem Haus gerannt gekommen und hat ihn wieder reingebracht.
Aus irgendeinem Grund hat die Frau ein halbes Jahr damit gewartet, bis sie diese Information der Polizei mitteilt. Ich halte ehrlich gesagt nicht viel davon. Bereits ein paar Tage nach dem Verschwinden der Kinder weiß quasi ganz Australien von dem Fall. Und die Frau will uns weismachen, sie hätte das alles mitbekommen und einfach ein halbes Jahr lang darüber geschlafen? Also, wenn das stimmt, dann finde ich das, Entschuldigung, verdammt nochmal, zum Kotzen. Aber was auch immer die Frau sich gedacht hat, anscheinend bringt auch ihr Hinweis keinen neuen Schwung in die Ermittlung. Die nächsten Monate und sogar Jahre über kommen immer mal wieder Hinweise von Leuten, die angeblich etwas über das Schicksal der Bormann-Kinder wissen. Doch nichts davon bringt die Polizei auch nur einen Schritt weiter. Mehr und mehr Zeit vergeht und der Fall verliert an Aktualität. Stattdessen werden Jane, Arna und Grant zu einem warnenden Beispiel für andere Kinder, sich Fremden gegenüber vorzusehen. Gérard Croiset ist ein Hellseher aus Holland. Er nennt sich einen Experten für Parapsychologie und Psychometrie, was das auch immer heißen mag. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er damit Karriere gemacht, der niederländischen Polizei bei Fällen zu helfen, die etwas mehr brauchen als nur polizeiliches Gespür. Angeblich hat er den Mörder einer jungen Frau ausfindig gemacht, was ihm in einschlägigen Kreisen zu Ruhm verholfen hat, nicht nur in den Niederlanden, sondern auf der ganzen Welt. Im November 1966 wird Croiset vom Geschäftsmann Con Politz nach Australien eingeladen. Politz hat sein Geld mit Immobilien verdient und hat den Fall der Bormann-Kinder mit großem Interesse verfolgt. Jetzt soll Croiset richten, was die australischen Behörden nicht hingekriegt haben. Allein die Anwesenheit des Hellsehers ist eine kleine Sensation, die das nationale Interesse für den Fall neu entfacht. Jim und Nancy Beaumont aber halten Croiset für nichts als einen Hochstapler. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Auch die Polizei weigert sich, mit dem Holländer zusammenzuarbeiten. Aber es gibt mehr als genügend Leute, die es kaum erwarten können, Croisets Einschätzung zu hören. Der Fall wird zu einem Medienspektakel. Auf der ganzen Welt wird nur darauf gewartet, was Croiset wohl zum Vorschein zaubern wird. Am Strand von Glenelg, wo die Kinder verschwunden sind, hält Croiset vor der versammelten Menge eine Ansprache. Darin behauptet er, die Kinder seien nicht entführt worden. Nein, sie seien unter dem Fußboden eines kürzlich errichteten Lagerhauses. Dann sagt er noch, in spätestens 2 Tagen hätte er die 3 aufgespürt.
In einer Vision habe ich gesehen, woher die Kinder gekommen sind. Ich werde dorthin gehen und auf die nächste Vision warten. Ich bin zu 90% sicher, dass ich den Ort bestimmen kann, wo sich die Leichen befinden.
Die Polizei hatte keine Lust, bei der Sache mitzuspielen und nur wegen dem Gelaber eines Hellsehers den Fußboden eines Privatgebäudes aufzureißen. Aber die Öffentlichkeit ist so heiß darauf zu sehen, was darunter steckt, dass innerhalb weniger Tage 40.000 australische Dollar gesammelt werden, um dem Lagerhausbesitzer den Fußboden zu ersetzen. Zum heutigen Wert sind das mehrere hunderttausend Euro. Und falls du dich fragst, weshalb ich vorhin von Pfund gesprochen habe und jetzt von Dollar, 1966 war das Jahr, in dem Australien vom britischen Pfund zu einer eigenen Währung, dem australischen Dollar, überging. Ja, aber das nur so am Rande. Der Fußboden der Lagerhalle wird also aufgerissen. Und im Fundament stoßen die Sucher auf etwas. Sie trauen ihren Augen nicht. Es sind die drei Kinder. Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Nein, sie finden nichts. Schockschwere Not aber auch. Ein paar Tage später reist der ach so hellsichtige Croiset wieder zurück nach Holland, ohne etwas zum Fall beigetragen zu haben. 30 Jahre später, 1996, wird man das Lagerhaus abreißen und Conpolites, derselbe Immobilienhai, der Croiset nach Australien geholt hat, wird den Boden nochmal gründlich ausheben lassen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Er ist wohl nicht der Typ, der gern eine Niederlage eingesteht. Nach Croisets Abreise vergehen zwei weitere Jahre, ohne dass Jim und Nancy Beaumont eine Antwort auf die Frage bekommen, die sie seit jenem Tag im Januar 1966 verzehrt. Wo sind ihre Kinder? Mittlerweile ist es 1968. Eines Tages erhalten sie einen Brief aus Dandenong, einem Vorort von Melbourne. Der Absender ist angeblich ihre Tochter Jane, die mittlerweile 11 Jahre alt wäre. Die Polizei vergleicht die Handschrift mit der in Janes alten Schulheften und die Ähnlichkeit ist verblüffend. Die Ermittler halten es für möglich, dass der Brief tatsächlich von Jane Beaumont stammt. Im Brief steht, sie seien alle drei gesund und der Mann kümmere sich gut um sie. Es steht kein Name da, bloß der Mann. Sie schreibt, sie seien bei ihm sicher und hätten immer genug zu essen. Wenig später erhalten die Beaumonts einen zweiten Brief. Den hat der Mann selbst geschrieben. Er schreibt, er hätte die drei Kinder bei sich aufgenommen, sei aber bereit, sie wieder ihrer Familie zu übergeben. An einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Jane hat in ihrem Brief etwas Ähnliches gesagt. Da stand,
Dad, du musst einen dunklen Mantel und eine weiße Hose anhaben, damit dich der Mann erkennt. Der Mann hat mir gesagt, die Polizei darf nichts davon wissen. Er hat gesagt, wenn du es der Polizei erzählst, dann sollst du gar nicht erst kommen. Also sag ihnen bitte nichts. Die Post von Dandenong ist in Victoria, falls du das nicht weißt. Wir freuen uns darauf, dich nächsten Montag zu sehen. Bitte sagt nichts zur Polizei. Der Mann will uns nichts tun. Wir haben euch beide lieb. Liebe Grüße, Jane, Anna und Grant.
Über die Jahre haben Jim und Nancy Dutzende, wenn nicht Hunderte von Briefen bekommen. Aber diese hier sind anders. Wenn auch nur die kleinste Chance besteht, dass Jim seine Kinder zurückholen kann, dann wird er es versuchen. Also reist er nach Melbourne, 700 Kilometer entfernt. Von da in die kleine Vorstadt Dandenong. Er findet das besagte Postamt. Und er wartet. 3 Tage lang. Die Beaumonts haben die Polizei verständigt und Jim wird während der ganzen Zeit von Beamten im Auge behalten. Dann erfährt die Presse davon, was los ist. Bald hat sich herumgesprochen, dass Jim Beaumont vor einem Postamt in Dandenong steht, um seine Kinder zurückzubekommen. Und rund um ihn herum sammelt sich eine Gruppe von Schaulustigen. Tja, so ist es wenig überraschend, dass Jim schließlich alleine wieder zurück nach Somerton fährt. Und kurz nach seiner Rückkehr finden die Beaumonts einen dritten Brief in ihrem Briefkasten. Er stammt von derselben Hand wie der erste und soll ebenfalls von Jane sein. Sie schreibt, Der Mann hätte Jim in Dandenong gesehen. Aber er hätte auch die Polizisten erkannt, darum hätte er die Gegend verlassen und würde nie mehr zurückkommen. Sie hätten den Mann betrogen. Jetzt würde er sie und ihre Geschwister für immer behalten. »25 Jahre später, als den Ermittlern DNA-Technik zur Verfügung steht, analysieren sie die DNA-Spuren auf den Briefen. Und sie stellen fest, dass alle drei von einem Jungen im Teenageralter geschrieben wurden. Das Ganze war nichts als ein kranker Witz. Leider ist die Sache viel zu lange her, als dass er dafür belangt werden könnte.« Aber der mittlerweile 41-jährige Mann gibt an, er hätte starke Schuldgefühle deswegen und bereue den Scherz. Aber seine Schuldgefühle lassen sich wohl kaum mit dem vergleichen, was Nancy und Jim Beaumont durchgemacht haben müssen. Die Hoffnung, die Strapazen und dann die erdrückende Erkenntnis, dass sie ihre Kinder doch nicht wiedersehen werden. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.
Hast du Lust auf noch mehr spannende Geschichten? Dann lade dir jetzt die Podimo-App in deinem App-Store runter und hör dir die besten True-Crime-Formate in voller Länge an. Zum Weiterhören einfach auf podimo.de/ungelöst gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. PODIMO, wo True Crime zu Hause ist.